Das Gespräch auf ERF Plus.
Tun einfach gut.
Villa Vie, ein Haus des Lebens. So könnte man es übersetzen. Ein wunderschöner Name für ein Haus. Und doch sind dort viele traurige Gäste. Ihnen will Tirza Schmidt Lebensfreude zurückgeben und Raum für verständnisvolle Gespräche schaffen. Tirza Schmidt hat die Villa Vie gegründet. Sie ist examinierte Hebamme und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ihr Anliegen ist es, Frauen zu helfen, die einen Schwangerschaftsabbruch erlebt haben oder die erwägen, das zu tun. Sie hat dazu eine Anlaufstelle in Bochum gegründet. Das ist die Villa Vie. Mein Name ist Sonja Kilian und ich sage herzlich willkommen, Tirza Schmidt.
Tachchen Sonja, vielen Dank für die Einladung und liebe Grüße ins Land.
Schön, dass du da bist. Wir kennen uns schon eine Weile und ich habe mich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt. Du schon ziemlich viel mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch. Mhm. Als Hebamme beschäftigt man sich natürlich nicht in erster Linie damit, sondern ich nehme an, du hast ja aus ganz anderen Gründen diesen Beruf irgendwann mal ausgesucht.
Ja, also Hebamme zu sein ist echt ein Privileg, weil man doch in besonderen Situationen ganz nah ist und teilweise auch ganz entscheidend begleiten kann, sowohl die Frauen als auch die Paare, die in den Kreißsaal kommen. Und dennoch ist es eine Realität, dass viele Frauen, die schwanger werden, völlig überraschend schwanger werden, ungeplant schwanger werden und dann wirklich für sich kämpfen, boah, packe ich es, schwanger zu bleiben oder eben nicht. Und somit gehört Schwangerschaftsabbruch auch mit hinein in die praktische Realität von Medizinpersonal im Allgemeinen und eben auch für Hebammen.
Jetzt könnte man doch heutzutage denken, schon junge Mädchen sind sehr aufgeklärt, sie wissen Bescheid und es gibt unheimlich viele Verhütungsmethoden. Warum kommt das denn überhaupt so häufig vor, dass eine Schwangerschaft ungeplant ist?
Ja, also erst einmal ist es ja so, dass keine Verhütungsmethode 100% ist. Das heißt, also je nach Verhütungsmethode ist die Barriere höher oder niedriger gesetzt in der Chance, dass man schwanger werden kann. Da kommt es auch drauf an, ne? Wo befinde ich mich in meinem Zyklus und wann bin ich fruchtbar? Und natürlich ist es so, dass immer da, wo Frauen auf Männer treffen und Männer auf Frauen treffen, das Potenzial gegeben ist, dass Menschen schwanger werden. Gleichzeitig ist es so, dass Menschen, die sich in einem Schwangerschaftskonflikt befinden oder die sogar einen Schwangerschaftsabbruch erlebt haben, die müssen nicht erst vom Mond eingeflogen werden, sondern sie leben mit uns da, wo wir sind. Und da ist es total wertvoll, wenn man da Raum findet, sprechen zu können, Fragen stellen zu können.
Wir sind jetzt schon ein bisschen tiefer eingestiegen, als ich eigentlich vorhatte. Ich wollte auch noch so über das Schöne am Hebammenberuf sprechen. Was sind da deine Glücksmomente gewesen, als du den Beruf ausgeübt hast?
Also spontan fällt mir ein, der Moment, wenn das Köpfchen geboren wird und somit das Kind geboren wird. Oder auch diese Individualität im Kreißsaal. Ich sage immer, Frauen können ihre Kinder auf die Welt bringen. Es braucht nicht primär eine Hebamme dabei. Natürlich braucht es eine Hebamme, die unterstützt und soweit alles physiologisch läuft, ist sie einfach da. Und wenn es auch irgendwas nicht so gut läuft, kann sie eingreifen, intervenieren. Aber dass wir Frauen Leben empfangen können, Leben weitergeben können, Leben gebären können, das ist wirklich was Besonderes. Und ich glaube, solange es wie es die Menschheit schon gibt und auch geben wird.
Und das sind ja auch viele Paare, die ein Kind geplant haben und vielleicht auch ganz lange darauf gewartet haben. Und wenn dann dieser Moment endlich da ist, ist das auch was Besonderes. Und wenn man das so miterleben darf.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann kommt es noch darauf an, wie trubelhaft ist die persönliche Situation. Und das wirbelt natürlich immer im positiven Sinne, vielleicht auch manchmal im herausfordernden Sinne, ein Familiensystem oder eine Paarbeziehung auf. Und wenn Kinder geboren werden, gibt es immer Potenzial auf Veränderung und immer darauf, dass es weitergehen kann. Also es ist wirklich wunderbar.
Es ist ja etwas sehr, sehr Persönliches, so eine Geburt. Mhm. Hattest du manchmal dann den Eindruck, dass du da wie ein Eindringling bist oder dass du da so von außen das betrachtest und lässt die zwei Vater, Mutter oder drei Vater, Mutter, Kind oder nur Mutter und Kind allein und beobachtest das so ein bisschen still?
Natürlich geht vieles über Nonverbalität. Du kannst nicht alle paar Minuten fragen, wo sind die Schmerzen und wie geht's und was brauchen sie, sondern es geht viel über Beobachtung, viel über Fühlen, über Empathie, natürlich auch über einen gewissen Erfahrungsschatz. Und ich glaube, immer im Kern um das Stärken von dem, was da ist, gleichzeitig natürlich auch vorbereitet zu sein, wann könnte etwas kippen, zum Beispiel, dass die Herztöne nicht so gut sind oder dass es sonstige Dinge braucht. Und auch da bleibt es immer im Step-by-Step, so wie das Leben selbst. Ne? Vieles ist nicht planbar und wichtig ist, dass wir im Step-by-Step bleiben, ohne Druck, so und so muss es laufen und wenn es so nicht läuft, habe ich versagt. Ich glaube, das ist so ein Schlüssel, auch im Kreissaal.
Du hast jetzt so die fachlichen Dinge im Blick gleich gehabt und ich habe an den finalen Geburtsglücksmoment gedacht, wo dann alles gut gelaufen ist und dann einfach nur noch positive Energie im Raum steht.
Und der Milcheinschuss, genau. Ja, genau.
Wie kam es dann dazu, dass du doch diesen Beruf aufgegeben hast?
Ja, im Rahmen meiner Ausbildung bin ich Frauen und Paare unmittelbar nach deren Schwangerschaftsabbruch begegnet. Und mein erster und zweiter und vielleicht auch dritter Beobachtungspunkt damals war, denen ist was ganz Schlimmes passiert. Ich glaube, das war ihnen gar nicht vorab bewusst und mir als angehende, werdende Hebamme war das auch nicht bewusst, was das im Innern, im Kern doch für Spuren hinterlassen kann und was das mit Frauen und auch mit Paaren machen kann. Und das war so, schon ein bisschen länger her, das war so der erste Augenblick.
Wie alt warst du da?
22, 23, 24, so ungefähr um den Dreh, genau. Jetzt habe ich ein paar graue Haare und gehe auf die 40, yay!
Und in dem zarten jungen Alter hattest du aber schon solche Antennen, du hast da was gespürt.
Mhm. Ja, und vor allen Dingen gesehen. Ne? Also wirklich, auch da sind wir wieder bei dem Nonverbalen, also wirklich die Körpersprache gesehen, so das Gesicht wie so ein leerer Blick. Und natürlich haben sich Frauen auch übergeben und hatten jetzt auch nicht viele Worte oder haben geweint oder waren einfach stumm. Und wenn dann die Begleitmenschen mitgekommen sind, hatte man manchmal den Eindruck, für die geht das Leben jetzt gerade so weiter. Okay, wie kommen wir jetzt zum Parkplatz oder wie kommen wir jetzt nach Hause? Und für die Frau selbst ist irgendwie für einen Moment die eigene Welt stehen geblieben und sie muss sich wieder neu finden. Wie kann ich weiterleben? Wie geht's jetzt weiter?
Musstest du bei Schwangerschaftsabbrüchen assistieren während deiner Ausbildung schon?
Nein. Das brauchte ich nicht, da wo ich gelernt habe.
Muss eine Hebamme das in der Regel lernen, wie man mit einem Schwangerschaftsabbruch umgeht? Beinhaltet das die Ausbildung?
Ich habe damals gelernt, das war noch unter dem Hebammenschutzgesetz, was für Deutschland galt. Und da hatte man schon noch die Möglichkeit, für sich ja eine Möglichkeit zu finden oder auch wählen zu können, okay, bis wohin kann ich dabei sein oder nicht. Denn wenn wir von Schwangerschaftsabbrüchen sprechen, sprechen wir immer von dem Zeitraum bis zum Einsetzen der Wehen. Das ist in Deutschland möglich, natürlich unter medizinischen Indikationen, also Voraussetzungen. Seit, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, Dezember 2019 ist das Hebammengesetz europaweit angeglichen worden und da steht drin, dass Hebammen eben auch Frauen begleiten bei den sogenannten frühen Schwangerschaftsabbrüchen und auch bei den späten Schwangerschaftsabbrüchen, das heißt vor, währenddessen und eben auch danach.
Wie viele Menschen sind denn von dem Thema betroffen? Du hast im Laufe des Gesprächs gesagt, das sind mehr als wir so denken.
Ja, also ich meine, schaut man auf die offizielle Statistik, sind es rund 100.000 im Jahr. Ich glaube, die letzten Jahre war es tendenziell etwas weniger, beziehungsweise tendenziell etwas mehr. Das heißt, sagen wir jetzt mal bei rund 100.000. Das sind ja die, die erfasst sind. Und das betrifft ja Jahr für Jahr. Das heißt natürlich, gibt es Menschen, die hatten es vor 3 Jahren, die sind jetzt heute nicht in der Statistik, dennoch sind sie natürlich für sich betroffen mit dem persönlichen Erleben. So von daher ist es doch, ja, sehr viel.
Es wird ja zurzeit viel darüber gesprochen, dass man einen Schwangerschaftsabbruch legalisiert, vereinfacht, beziehungsweise eben diese Hemmschwelle runtersetzt, auch dass es von den Krankenkassen bezahlt wird und so weiter. Wie ist deine persönliche Einschätzung dazu? Das weiß natürlich kein Mensch, aber was würdest du denken, wie sich das dann entwickeln könnte, dass die Zahlen dann nochmal steigen?
Also erst einmal ist mein persönlicher Erfahrungswert, dass die Hemmschwelle bei der einzelnen Frau hoch ist. Egal wie die Gesetzeslage ist, wenn ich jetzt einfach vom inneren Erleben herkomme. Das ist kein einfacher Schritt. Es ist auch ganz oft gar nicht so sehr ein frei gewählter Schritt. Natürlich schon, es gibt die Möglichkeiten in der Gesetzeslage, dass man das natürlich schon auch für sich wählen kann. Aber die Druckpunkte oder die Umstände, die einen dafür dahin drängen oder dahin denken lassen, also Zeitdruck, Zukunftsangst, Druck vom Partner, wie soll es finanziell werden und so weiter, das sind ja nochmal Kräfte, die noch on top irgendwie einwirken. Das heißt, die Hemmschwelle ist schon da, unabhängig von der Gesetzeslage, weil es tiefe innere Prozesse gibt. Und auf die Gesetzeslage bezogen, ja, das ist momentan Thema. Gleichzeitig wirklich die Frauen, die da oder auch die Paare, die für sich dann erleben haben, das ist wirklich erstmal unabhängig davon, weil sie jetzt in ihrer individuellen Situation sind und jetzt ihre Unterstützung brauchen.
War das Thema Schwangerschaftsabbruch für dich ein Grund, den Hebammenberuf dann doch aufzugeben?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, Sonja. Und ich glaube, öffentlich hat mir auch noch nie jemand diese Frage gestellt. Und ich sage es aus ganzem Herzen ja, weil ich den Schmerz damals erlebt und mitgesehen habe. Und weil ich gedacht habe, boah, damit ein Ort entstehen kann, wo man darüber sprechen kann, darf ich in keinen Interessenkonflikt sein. Also vielleicht einen Arbeitgeber haben, wo Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden und gleichzeitig einen Ort zu haben, wo Menschen drüber sprechen können, sondern ich muss wirklich frei sein im Sinne von, darf keine eigenen Narben tief davontragen, um einfach voll für die Menschen da zu sein. Und somit habe ich damals diese Entscheidung getroffen, relativ zeitig auch nach der Ausbildung. Das hatte Konsequenzen gehabt. Da habe ich erstmal Rasen gemäht auf Friedhöfen, weil ich, ich hatte eine Vollzeitstelle damals, genau, weil ich nicht arbeitslos sein wollte. Und dennoch ist in dieser Zeit dann auch der Name Villa Vie entstanden und es ging Step by Step los, was heute sein darf. Übrigens, es ist noch kein Haus, es ist erstmal nur ein Ladenlokal, aber der Wunsch ist es, dass es natürlich größer wird und wachsen darf. Und da bin ich total dankbar für, dass die Tür geöffnet sein darf, wirklich für jeden Menschen und wir da sein dürfen.
Tirza Schmidt hat die Villa Vie gegründet, eine Anlaufstelle für Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch erlebt haben oder das erwägen. Und wir sprechen darüber, wie es dazu gekommen ist, was dich bewogen hat. Warum ist Abtreibung immer noch ein schwieriges Thema und ein Tabuthema? Sonst hättest du dir ja nicht die Gedanken gemacht, sonst wärst du heute nicht in der Villa Vie tätig. Ja, warum ist das so? Wir sprechen heutzutage über alles Mögliche und alles ist so offen geworden und tolerant. Und doch merkst du ja immer wieder, dass Frauen da drüber viel schweigen. Mhm. Warum?
Ich glaube, weil wir nicht drüber sprechen. Also ein Tabu entsteht ja dann, wenn wir Menschen nicht drüber sprechen. Ein Schwangerschaftsabbruch für sich zu erleben, kann wirklich ganz viel Scham beinhalten, ganz viel Schmerz, ganz viel Tränen, ganz viel Trauer. Und ich lebe ja mein Leben weiter und die Menschen um mich herum auch, wenn ich das für mich erlebt habe. Und wann spreche ich darüber, wenn vielleicht, also vielleicht braucht es da jemanden, der eine Frage stellt, wie geht's dir? Vielleicht oder definitiv braucht es Menschen, die ich beobachten kann und sagen kann, boah, wie ticken die eigentlich? Wie begegnen die Menschen, damit ich selbst Vertrauen fassen kann, mich jemanden anzuvertrauen? Das heißt, es braucht Fragen, wie geht es dir? Also es braucht Brücken. Es braucht Menschen, die mutig sind, darüber zu sprechen, dass andere vielleicht auch Mut finden, darüber zu sprechen. Hey, ich bin ja gar nicht alleine. Es ist ja total normal, wie es mir geht und es darf mir auch so gehen. Ich darf traurig sein und ich darf im Nachhinein auch Zweifel haben und mich auf die Suche machen, wie kann es in meinem Leben weitergehen. Und es braucht Räume, und damit meine ich jetzt auch nicht nur primär logistisch einen Raum, sondern eben auch Möglichkeiten, wie zum Beispiel jetzt auch heute, wo es zum Thema gemacht wird, dass es eben ein Erleben nach einem Schwangerschaftsabbruch gibt und dass es immer Hoffnung gibt, immer mehr Hoffnung gibt.
Und vielleicht auch nochmal ganz andere Gespräche, also inhaltlich mehr darüber, wie es den Frauen geht, als nur, ob das jetzt erlaubt ist oder nicht, ob man das machen sollte oder nicht.
Tatsache, ich meine, wir sind ja bei einem christlichen Sender. Und das bewegt ja ganz viele Christen. Gott ist ein Gott des Lebens und dann geht es um Schwangerschaftsabbrüche. Klammer auf, warum spricht die Tierza von Schwangerschaftsabbrüchen und nicht von Abtreibung? Klammer zu, ist ja eine berechtigte Frage. Und Menschen, die in die Villa Vie kommen, die haben gesagt, hey Tirza, das ist total eine feine Sache mit der Villa Vie, aber das Wort Abtreibung, das haut in meinem Herzen eine Kerbe rein, weil ich eh einen Schmerz habe. Und somit habe ich mir zum Beispiel angewöhnt, von Schwangerschaftsabbruch zu sprechen, weil es immer darum geht, was ist bei dem anderen öffnend, was ist lindernd, was ist verbindend, weil Menschen, die es für sich erlebt haben, ganz oft hinter einer Mauer leben und beobachten und vielleicht auch für sich isoliert sind und sagen, boah, krass, gleichzeitig habe ich ein Bedürfnis, davon zu sprechen. Und da geht es darum, so, was öffnet die Mauer, was öffnet Vertrauen? Und ich gebe dir recht, ganz oft geht es um die Frage dafür oder dagegen, was hält man davon, was hält man nicht davon? Und das ist ja auch ganz oft auch in den Medien eine Frage. Und was mir wirklich, je mehr Frauen, Paare, Familien ich kennenlernen darf, sowohl die aktuell im inneren Schwangerschaftskonflikt sind, als auch Menschen, die das für sich erlebt haben, was mir mehr und mehr in mein Herz hineingespült wird. Eigentlich müsste die Frage heißen, an uns Christen und gerne auch an uns Menschen, egal ob wir Christen sind oder nicht, bin ich der barmherzige Samariter oder bin ich Herberge? Weil es geht um Menschen, die in einer Not sind, die Hilfe brauchen. Und da geht es nicht um die Frage, ja, warum bist du auch da lang gelaufen? Weiß doch jeder, dass da Räuber sind und dass es da gefährlich sind, sondern hey, ich sehe dich und ich bin da für dich.
Was würdest du empfehlen beim Gespräch mit jemandem? Ein bisschen, was hast du schon gesagt? Ja, dieses Mitgefühl, ja, vielleicht reicht das schon, dann braucht es gar nicht die richtigen Worte, sondern die richtige Herzenseinstellung.
Ja, und die richtige Herzenseinstellung, das kann man sich ja nicht mal eben so aneignen, sozusagen. Das ist ja ein ganz, ganz tiefer Prozess. Wenn ich selbst weiß, wie wertvoll ich bin und dass mein Leben wirklich, wirklich, wirklich wertvoll ist. Und ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber nicht primär, weil das in unserer Verfassung steht, im Grundgesetz steht. Nee, sondern weil wir Menschen sind. Die Würde des Menschen ist unantastbar, einfach weil er Mensch ist. Und wenn ich das für mich weiß, für mich ganz persönlich, weil ich das erlebt habe, weil Gott es mir zugesprochen hat, weil Menschen es mich haben leben, zeigen, fühlen lassen, dann prägt das im schönen Sinne mein Herz, dass ich mein Gegenüber, mein Mensch, der Mensch gegenüber, meinen Nächsten genauso wahrnehmen und sehen kann. Und das betrifft die schwangere Frau ebenso wie das ungeborene Kind, das ungeborene Leben in ihr. Und ein Schwangerschaftsabbruch ist schlimm und empfinden viele Frauen auch wirklich auch als Grenzverletzung, Grenzüberschreitung. Es muss etwas überschritten werden, dass die Schwangerschaft auf diese Art und Weise beendet werden kann. Und der Wert und die Würde auch des ungeborenen Kindes bleibt dennoch bestehen, weil es einen höheren, einen tieferen Wert hat, einen ewigen Wert hat, eben bei Gott.
Jetzt kann ich mir bei dir als Christ nicht vorstellen, dass du nicht auch jedes Mal das Ungeborene im Blick hast, wenn dir da so ein Fall begegnet.
Ein Mensch begegnet.
Genau, ein Mensch mit einem Fall.
Genau.
Ein Mensch mit einem Unfall, ein Mensch in einer sehr schweren Situation. Eigentlich sind es ja dann zwei Menschen, zumindest vor dem Schwangerschaftsabbruch. Wie gehst du damit um?
Ja, wie gehe ich damit um?
Als wenn eben die Entscheidung noch nicht gefallen ist.
Mhm.
Und da eine Frau noch am Überlegen ist, weil es ihr schwerfällt.
Mhm. Ich nehme beide wahr. Ich nehme beide wahr. Und ich nehme auch das Ringen wahr. Ich erinnere mich gerade jetzt bei deiner Frage an einer Situation, da war die Frau schon weiter schwanger. Da hast du schon echten Bauch gesehen. Und beim Verabschieden unserer Gespräche haben wir uns umarmt und ich habe mich gedanklich bewusst auch mit vom Kind verabschiedet, weil die Frau mir auch ihre Entscheidung mitgeteilt hatte. Und an dem Tag, wo dieser späte Schwangerschaftsabbruch war, ist mir ein Bibelvers total bewusst geworden. Psalm 139, wo David sagt, von allen Seiten umgibst du mich. Und das war für mich so Trost, wo ich gedacht habe, Gott ist da. Und das ist so krass Gottes Gnade. Gott umgibt das ungeborene Kind. Gott umgibt die Frau. Gott umgibt den Mann. Gott umgibt die Ärztin oder den Arzt, je nachdem, wer vom Medizinpersonal dabei ist. Und das ist wirklich für mich Trost. Das ist wirklich für mich Trost und auch gleichzeitig auch Trost mit für dieses Paar oder für die Frau eben auch mit. Das heißt, die Entscheidung ist ganz bei der Frau in dem Moment mit allen Konsequenzen. Und wir können von außen Fragen beantworten, auch offene Fragen, also wirklich, wo auch alles ausgesprochen wird. Und so viel an uns liegt, was die Frau braucht, um schwanger bleiben zu können, alles zu geben. Und mit allem meinte ich wirklich alles. Alles, egal was es braucht, wie viele Gespräche, wie viel Zeit, was an finanzieller Unterstützung oder an praktischer Unterstützung, immer wieder extra Runden gehen, extra Meilen gehen, dass selbst wenn sie sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet, in dem danach für sich vielleicht die Erinnerung hat, boah, da waren Menschen, die waren einfach da, die haben mich nicht verurteilt, die bleiben da. Und die haben meinen Wert gesehen und auch den Wert meines Kindes.
Und doch vermute ich, Tirza, dass bei dir der Wunsch insgeheim schon jedes Mal da ist, dass dieses Kind doch zur Welt kommen darf.
Die Hoffnung ist da. Wie Valerie Lill sagen würde, die Hoffnung lebt zuletzt.
Hast du erlebt, wie sich diese Hoffnung positiv erfüllt hat, wo eine Frau doch sich für das kleine neue Leben entschieden hat?
Ja, zahlreich.
Auch in deiner Einrichtung, in
ja,
der Villa Vie?
Zahlreich. Da bin ich auch wirklich auch sehr, sehr happy über das Vertrauen. Ne? Du bist am Anfang intensiv dabei, innerhalb des Schwangerschaftskonfliktes und irgendwann siehst du das erste Ultraschallbild und irgendwann wächst der Bauch und irgendwann kommt das Baby mit seiner Mama oder mit seinem Papa in die Villa Vie und irgendwann wird es eingeschult. Das sind schon wirklich besonders schöne Momente.
Wie kam dir die Idee, so eine Anlaufstelle für Frauen zu schaffen, die unter einem Schwangerschaftsabbruch oder unter einer ungeplanten Schwangerschaft leiden?
Es ist wirklich ein Herzenspeak und hat wirklich gestartet, ganz, ganz ursprünglich, damals war ich noch in der Schule, dass mal ein Haus entstehen kann, wo Schwangeren oder auch Paaren geholfen werden kann, die in schweren Situationen sind, dass sie schwanger bleiben können. Das war auch der Grund, weswegen ich Hebamme werden wollte. Und dann in meiner Ausbildung, wo ich dann den Menschen begegnet bin, wurde quasi dieser Herzenspeak erweitert. Hey, es braucht einen Ort für danach. Weil indem wir anfangen, über Schwangerschaftsabbrüche zu sprechen, trauen sich Menschen auch, ihre Gedanken zu sagen, während sie in einem inneren Konflikt sind und schwanger sind. Und somit geht es immer um das Leben. Vive la vie. Es geht immer um das Leben. Es geht, wenn eine Frau schwanger ist oder eben auch in dem danach. Es geht immer um das Leben, weil es darum geht, wieder ins Leben zurückzufinden und neuen Mut, neue Perspektive zu bekommen.
Du hast dafür nochmal eine neue Ausbildung begonnen.
Das stimmt. Genau, ich bin Hebamme, Familienhebamme und auch Heilpraktikerin für Psychotherapie, also wirklich für den Bereich Psychotherapie, um dann vor Ort, wenn Menschen für sich eine Beratung suchen oder auch brauchen, therapeutisch sie begleiten zu können und Dinge aufarbeiten zu können.
Hat die Vila wie ein Motto?
Lebe dein Profil. Das ist zum Beispiel ein wesentlicher Punkt. Weil wir Menschen, jeder hat seine Begabung, jeder ja, lebt seinen Wert. Lebe dein Profil, du bist keine Kopie, lebe dein Profil. Das ist ein wesentlicher Punkt. Ein weiterer Punkt ist, du bist nicht allein. Es gibt Hoffnung. Ein weiterer Punkt ist, wenn jeder seinen Nächsten sieht, ist jeder Mensch gesehen. Du bist willkommen, vorbeizukommen. Komm vorbei, wir sind schon da.
Wunderbar, das klingt einladend. Du hast eine psychologische, psychotherapeutische Ausbildung begonnen, weil du gemerkt hast, das ist ein wichtiger Bereich für Frauen im Schwangerschaftsabbruch, in dem Prozess, erst die Überlegung und auch später dann bei der Durchführung. Wie sind denn da die zu erwartenden Folgen jetzt erstmal im Vorfeld? Was begegnet da einer Frau alles?
Allgemein ist es wirklich sehr, sehr individuell und trotzdem gibt es Gemeinsamkeiten. Für manche Frauen ist es erstmal eine Erleichterung, das allererste Gefühl, weil sie bis dahin wirklich eine Ambivalenz hatten zwischen Kopf und Herz und heute Morgen so, heute Mittag so, heute Abend so, heute Nacht so. Also einfach über die Tatsache, dass eine Entscheidung getroffen wurde und dass sie es in Anführungsstrichen hinter sich haben. Andere Frauen wiederum beschreiben, dass sie in Anführungsstrichen, wenn sie es hinter sich haben, ein Brachialgefühl der Leere haben.
Also nach dem Schwangerschaftsabbruch, ja, genau. Nicht nach der Entscheidung.
Genau, sondern nach dem Schwangerschaftsabbruch.
Wenn es dann wirklich passiert ist.
Genau. Also eine Leere in sich spüren und fühlen, unabhängig davon, wie klar sie vorher in ihrer Entscheidung gewesen sind oder nicht. Und das überfordert dann teilweise auch, ne? So, wie fühle ich mich? Wird das wieder besser? Geht es anderen auch so? Dann gibt es weitere Punkte, wie zum Beispiel, wenn man ungeplant oder völlig überraschend schwanger geworden ist und dann in einem Konflikt ist, entscheidet man etwas im Hier und Jetzt, was in der Zukunft liegt. Zum Beispiel, ich bin gerade mitten in den Prüfungen am Ende des Studiums und der Entbindungstermin fällt genau auf meine Prüfungen. Wie soll ich jetzt die letzte Phase des Studiums schaffen? Irgendwann bin ich dann in dieser letzten Phase des Studiums und auch in der Prüfung, schaffe es auch. Ich habe den Schwangerschaftsabbruch erlebt. Ich bin dann irgendwann in der Zukunft, erlebe, dass ich die Prüfung geschafft habe, fange an, das Leben zu leben und stelle fest, krass, irgendwie fühlt es sich ja anders an, wie noch vor 8 Monaten oder 9 Monaten oder 12 Monaten. Das heißt, das kann auch eine weitere Überforderung führen oder auch eine Irritation führen, wenn man sagt, boah, ich glaube, ich muss einfach drüber sprechen. Dann sind es Dinge wie erstmal in dem danach wirklich zu weinen und zu checken, ey, was ist da eigentlich passiert? Also viele Frauen kommen in die Vila wie sagen, ich hatte immer irgendwie eine klare Einstellung zum Leben und das ist mir jetzt passiert. Es ist mein 3. Kind. 2 Kinder sind zu Hause und wenn ich die abends bade, sehe ich plötzlich mein 3. Kind da. Warum durfte mein 3. Kind nicht leben, aber die anderen beiden dürfen leben? Dann kann es sein, wenn es Richtung dem errechneten Entbindungstermin gibt, dass sich da eine Schwere oder ein graues Band übereinlegt und man irgendwie alles schwer geworden ist, man sich nicht mehr richtig raustraut oder nicht arbeitsfähig ist. Viele Frauen sagen auch, ey, ich habe diese Entscheidung getroffen, darf ich mich das wieder diesem Leben zuwenden? Darf ich in den Biergarten gehen oder feiern gehen oder einfach mal nett mit Freunden lachen und eine Leichtigkeit erleben? Und somit ist es eine Mischung aus wirklich erstmal Überforderung, Trauer, vielleicht auch eine depressive Stimmung bis hin zu einer Depression und auch ein Begreifen oder bewusst werden, hey, das war mein Kind und es war mehr als eine OP, mehr als ein Eingriff und ich merke jetzt, dass es fehlt und muss schauen, wie kann ich mit diesem Puzzlestück, was fehlt, was zu mir gehört, das ganze Erleben gehört zu mir, wie kann ich weiterleben? Wem kann ich mich anvertrauen?
Also viele unabsehbare Folgen, auch Spätfolgen könnte man sagen. Also in jedem Stadium kann das nochmal was ganz anderes sein. Wie sieht das mit den medizinischen Folgen aus? Du hast gerade gesagt, OP, Eingriff, das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, da gibt es verschiedene Risiken. Ich glaube, darüber werden auch die Frauen aufgeklärt, wie über jeden operativen Eingriff. Was sich so ein bisschen in den letzten Jahren verändert hat, ist der sogenannte frühe, also der medikamentöse Schwangerschaftsabbruch, dass das immer häufiger auch passiert, dass die Frauen dann in der Praxis die Tabletten bekommen und dann nach Hause gehen und dann zu Hause für sich diese Blutungen und sowas erleben. Und das ist manchmal schon auch nochmal anders risikobehaftet, wenn die Blutung dann doch echt stark ist, beziehungsweise das geht auch mit einer großen Unsicherheit einher, dass Frauen manchmal nicht einschätzen können, so ey, ist das noch normal oder sollte ich das nochmal abklären lassen?
Weil sie dann alleine sind. Du hattest an einer Stelle, das will ich gerade nochmal einschieben, gesagt, das Wort Abtreibung, das ja sehr gängig ist, hältst du für ungünstig oder das verletzt auch Betroffene. Warum?
Ich für mich habe entschieden, das so zu sagen, weil die Menschen mir das so zugesagt haben, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin. Weil der Prozess als solches ja wirklich nicht mal eben so gemacht wird. Das Medizinische ist das eine und die medizinische Versorgung. Aber das, wie es sich anfühlt, ich gehe in eine Praxis und ich bin eine von 8 im Wartezimmer und ich bin eine von 8 hinterher im Aufwachraum, wo sie doch für sich sehr gekämpft haben und gerungen haben um diese Entscheidung und um diesen Wert und festzustellen, boah, ist das hier irgendwie Fließbandarbeit? Also es sind Originaltöne, was ich sage. Das sind alles Punkte, die wirklich schwerwiegend sind, also schwerwiegend erlebt werden. Und dann das Wort Abtreibung, als ob das nochmal unter die Narbe gerieben wird, das war der Prozess oder das war der Eingriff als solches. Und da sagen Menschen, hey, das haut eine Kerbe rein.
Es ist auch so bildlich, dieser Begriff.
Das stimmt. Also und wahrscheinlich entstehen auch unterschiedliche Bilder. Aber Menschen, die es für sich erlebt haben, die tragen das Bild in sich, weil sie es erlebt haben.
Kommen wir nochmal zur Villa Vie. Beschreib doch mal, wir haben es ja schon öfter jetzt im Gespräch erwähnt, wie das genau aussieht. Also wie viele Mitarbeiter sind da? Wie ist der Alltag? Wie viele Frauen kommen dahin?
Ja, also die Villa Vie ist ein Ladenlokal, ganz zentral gelegen an einem Einkaufsplatz in Bochum und es ist eingerichtet wie ein offenes Wohnzimmer. Heißt Raum für dich und es ist jeder Mensch willkommen. Seit 2016 gibt es dort die Villa Vie und natürlich haben wir jetzt verschiedene Wandlungen durchlaufen und der aktuelle Stand ist der, dass wir einmal in der Woche ein offenes Wohnzimmer haben, wo einfach jeder Mensch vorbeikommen kann. So, es gibt immer einen Kaffee oder einen Tee, es gibt Zeit und natürlich kommen da Frauen hin, die für sich ein Erleben haben mit einem Schwangerschaftsabbruch, aber es kommen auch Menschen, die es nicht für sich erlebt haben, die stattdessen etwas anderes erlebt haben und das ist mit auch Teil des Konzeptes, weil wenn es ein Tabu ist, dann kann geflüstert werden, ach guck mal, der geht in die Villa Vie, der hatte bestimmt. Oder was macht die Villa Vie denn jetzt da? Aber wenn der Ort und der Raum einfach offen ist für Menschen, kann dieses Bewusstsein in uns wirklich reifen, hey, jeder hat seine Story und wir müssen nicht da oder da raufzoomen. Dann gibt es die Möglichkeit für persönliche Beratungsgespräche außerhalb von diesen offenen Wohnzimmerzeiten, sowohl für Frauen, eben auch für Paare oder auch für Medizinpersonal. Wir haben 3 bis 4 Mal im Jahr einen Villa Vie Brunch. Da kommen Menschen wirklich von überall her, die einen Schwangerschaftsabbruch erlebt haben. Die kennen sich untereinander gar nicht. Wir decken den Tisch und ja, es soll wirklich ein schöner Brunch-Tisch sein. Und man kann miteinander ins Gespräch kommen und dabei was essen und erlebt, dass man nicht alleine ist, kann voneinander lernen und vielleicht auch echt voneinander profitieren. Also jeder Mensch ist wirklich sehr willkommen. Es sind schon Menschen auch aus Hamburg und so weiter angereist. Also es ist wirklich ganz besonders und echt ein Privileg. Mittlerweile ist es so, das ist jetzt seit 2,5 Jahren so gewachsen, dass wir immer am ersten Sonntag im Monat einen offenen Gottesdienst haben. Also nicht so, wie man sich das vielleicht irgendwie vorstellt, kirchlich oder so, sondern halt einfach die Tür ist geöffnet, wir singen Lieder, jemand erzählt etwas aus seinem Leben, wir singen wieder Lieder und es gibt für alle ein warmes Essen und es ist total egal, ob jemand zum Essen kommt später oder schon vorher zum Kaffee oder schon vor der Tür steht und wartet, bis wir öffnen. Und das ist mittlerweile echt so gewachsen, dass da so bis 120 Menschen kommen. Also wenn wir kochen, dann planen wir für 120 Menschen inklusive Kiddies. Und ja, es ist für manche ein Zuhause geworden. Und hier darfst du einfach Mensch sein.
Merken die Frauen das oder fragen da manche auch, warum ihr das tut? Oder merken sie was von eurem Glauben, auch wenn ihr da nicht direkt was dazu sagt?
Ja, ganz, ganz praktisch. Es gibt immer einen Kaffee. Und ob Latte Macchiato, Cappuccino mit Hafermilch, ohne Hafermilch, was auch immer, laktosefrei. Und das ist wirklich ein Geschenk. Das bekommt jeder Mensch oder auch die Kiddies bekommen ihren Kakao mit Sahne und mit Klimbim. Und das ist manchmal schon eine Frage, warum macht ihr das? Damals, als die Villa Wie gestartet ist, hatte ich Pfandflaschen gesammelt, damit ein Kaffeeflautomat gekauft werden kann. Das war so der Anfang. Und bis heute, wenn wir die Kaffeepreise sehen, wenn wir die Milchpreise sehen, das ist ja mittlerweile alles angestiegen. Und trotzdem bleibt es, es ist wirklich, jeder kriegt alles in der Villa Wie. Es ist wirklich frei zugänglich. Und dann ist es ganz oft eine Frage, hey, warum macht ihr das? Und das hat wieder gleichzeitig total was Öffnendes, hey, weil du hier willkommen bist. Nicht, weil wir dich missionieren wollen, weil du hier willkommen bist. Weil es schön ist, dass du da bist.
Wie viele Mitarbeiter sind in der Villa Wie?
Ich müsste jetzt rechnen, aber ich sag mal aus ungefähr. Dem Bauch heraus 14. Also sind alle auf unserer Homepage gelistet. Das wunderbare Villa Wie Team. Alleine schaffe ich das nicht. Genau.
Da mit unterschiedlicher Stundenzahl.
Mit unterschiedlicher Stundenzahl, ehrenamtlich, teilweise angestellt, ganz unterschiedlichen Qualifikationen. Und darüber hinaus gibt es einige Menschen, die im Schönen und im Guten mit der Villa Wie verbunden sind und uns hier und da ganz praktisch oder auch ganz emotional unterstützen, wofür wir total dankbar sind.
Wow, das ist ja schon ein größeres Team inzwischen.
Und jeder hat seinen besonderen Weg in die Villa Wie. Genau, das ist ja zwischen wirklich Freunde, die das von Anfang an mitbegleitet haben, bis hin Menschen, die ich im Verlauf kennengelernt habe. Und das Wichtige ist einfach, dass wir einander als Menschen sind und auch so den Menschen begegnen.
Tabus überwinden, das ist so ein... Und ja, was dir auf dem Herzen liegt, du möchtest Tabus überwinden in der Gesellschaft mit der Villa Wie. Tirza Schmidt, du hast dir auch noch was anderes überlegt oder ja, hat auch mit der Villa Wie natürlich zu tun, nämlich einen Podcast, mit dem du Menschen erreichen willst. Was hat's damit auf sich?
Ja, der Podcast heißt Sprachraum, das Mikro für dich. Und das ist wirklich das Herzensprojekt, innerhalb des Herzensprojektes, einfach Menschen das Mikro zu reichen. Menschen, die für sich etwas erlebt haben. Natürlich Menschen, die einen Schwangerschaftsabbruch erlebt haben oder die schwanger waren und schwanger geblieben sind oder auch aus dem medizinischen Bereich etwas erzählen. Aber auch Menschen, die was anderes erlebt haben. Also man muss kein Buch geschrieben haben oder eine Villa Wie gegründet haben, um in diesem Podcast zu sein, sondern es reicht einfach, Mensch zu sein und das ist wertvoll. Das Mikro für dich, weil ich glaube, eines von unseren Sehnsüchten als Mensch ist, erkannt zu werden. Hey, ich bin nicht alleine. Jemand ist alleinerziehend. Ja, krass, ich bin auch alleinerziehend. Jemand hat eine schwere Diagnose bekommen. Krass, ich habe auch eine schwere Diagnose bekommen. Aber auch Menschen, die einen Burnout erlebt haben oder die erzählen, wie es ist, für viele Menschen zu kochen. Verschiedene Pastoren, die kommen, also ich stelle verschiedenen Pastoren immer dieselben Fragen, um einfach diese Fülle an Antworten hören zu dürfen. Und natürlich sind auch ab und an Menschen dabei, die in der Öffentlichkeit stehen, da Maris Kof mir zum Beispiel den Buch geschrieben hat oder der kreative Kopf Thomas Meyerhöfer. Also das Mikro für dich, weil du Mensch bist.
Was möchtest du mit dem Podcast erreichen oder wen?
Aussprechen. Das Mikro für dich aussprechen, dass andere hören können und ermutigt werden. Und tatsächlich, auch wenn vielleicht manche Themen schwerer sind, in einer Leichtigkeit im Alltag, ob ich jetzt im Auto sitze oder ob ich irgendwo bügel oder spüle oder einfach chille. Oft ist es ja so, wir sprechen über Menschen mit Themen, über Themen. Also wir sprechen über Menschen und über Themen. Und unser Anliegen ist, mit diesem Podcast mit Menschen über Themen zu sprechen. Und zwar mit Menschen, die diese Themen erlebt haben.
Hast du schon Rückmeldungen bekommen, irgendwelche besonderen, die dich vielleicht überrascht haben?
Ja, ganz, ganz unterschiedliche. Also wo Menschen zum Beispiel gesagt haben, boah krass, wenn der Gast das so und so macht, dann mache ich das auch so und so. Oder dass Menschen sich ermutigt gefühlt haben, sich in der Villa Vie zu melden, zu sagen, hey, ich komme zwar überhaupt nicht aus Bochum, ich komme ziemlich weit weg, aber ich möchte auch über meinen Schwangerschaftsabbruch sprechen. Bis hin zu Situationen, wo, ich muss jetzt gerade an eine denken, die donnerstags diesen Podcast gehört hat und dann sonntags in die Gemeinde gegangen ist und da Jesus gefunden hat. Das war nochmal so dieser letzte Peak. Ach ja, stimmt, ich könnte ja auch mal in die Kirche gehen. Also ganz, ganz unterschiedlich.
Erlebst du manchmal Vorurteile von Menschen, die wissen, dass du Christ bist und dass das dir auch viel bedeutet, dein Leben mit Gott, und die dann so erwarten, ja, da wird wahrscheinlich dieses und jenes gesagt und sie hat bestimmt diese und jene Meinung. Beim Thema Schwangerschaftsabbruch wird ja oft den Christen vorgeworfen, dass sie da eine gewisse Richtung fahren und Scheuklappen tragen und eben nur in diese Richtung schauen.
Das stimmt. Also ehe man sich versieht, landet man in irgendeiner Schublade. Und genauso geht es ja auch Menschen, die es für sich erlebt haben. Und ich muss sagen, wenn ich in eine Schublade komme oder wir als Villa Wien in eine Schublade kommen, dann ist es total vielschichtig, weil andersrum eben auch weitere Menschen denken können, hey Tietze, was hast du denn für eine Meinung? Ne? Also du hast viel zu sehr den Schwerpunkt auf den Menschen oder auf die Frau und nicht auf das ungeborene Kind. Das heißt, es wird immer, immer von allen möglichen Seiten irgendwelche Schubladen zu ziehen geben. Und das Wertvolle ist zu wissen, hey, wie tickt mein Herz und wie frei ist mein Herz und was bewegt mich im Innern, unabhängig davon, was Menschen von außen bewerten, beurteilen oder vielleicht sogar auch vorurteilen.
Wunderbar, dass du da so deinen Standpunkt kennst. Und ich glaube auch, Menschen, die dich kennenlernen, merken das dann schnell, wie du tickst. Aber genau dazu sollen ja auch die Podcast-Folgen und auch die Arbeit der Villa Vie dienen, dass unser aller Denken noch ein bisschen breiter wird, dass wir mehr sehen.
Ja, und das ist auch ein Wunsch mit dem Podcast, Fragen zu stellen, ohne Färbung. Und die Antworten, deswegen auch das Mikro für dich, ohne Färbung, ohne Filter, genauso stehen zu lassen.
Was wünschst du dir von der Gesellschaft? Speziell von Christen in Bezug auf deine Arbeit. Wo könnte sich da noch was verändern?
Stellt Fragen und hört zu. Und gebt da, wo ihr seid, dem Thema und auch Menschen Raum.
Herzlichen Dank dir, Tietza, auch für diesen Tipp. Danke für dein offenes Gespräch zum Thema Schwangerschaftsabbruch.
Danke, Sonja, für deine Fragen und für die gemeinsame Zeit hier.
Tietza Schmidt ist gelernte Hebamme und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Sie setzt sich mit Beratungsangeboten für Frauen ein, die mit einem möglichen Schwangerschaftsabbruch konfrontiert sind. Tietza Schmidt will über die Hoffnung sprechen, die sie als Christ mitbringt und weitergeben will, auch in schwierigen Lebenslagen. Sie hat dazu einen Podcast gestartet. Damit wird sie in Zukunft auch im ERF gelegentlich zu hören sein. Im Rahmen der Sendereihe Das Gespräch. In der ERF Plus Audiothek finden Sie dann auch die genauen Sendetermine. Und dort gibt's dann auch Links direkt zur Villa Vie, zum Podcast und so weiter. Schauen Sie doch mal in unserer Audiothek vorbei und geben Sie uns Rückmeldung, welche Themen Sie interessieren. Mein Name ist Sonja Kilian und ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.